Herzlich willkommen bei Business of Classical Music. Carsten, freue mich sehr, dass wir sprechen.
Hallo Leon.
Also, wenn man sich mit dir befasst, dann muss man erstmal eine ganze Menge studieren. Du hast einen sehr langen Lebenslauf. Die wesentlichen Stationen, ich breche es bewusst kompakt runter, sind, du hast ein Orchester geschäftsführend geleitet, die Junge Deutsche Philharmonie. Danach warst du Geschäftsführer vom Konzerthaus Wien und danach Geschäftsführer vom bekannten Label Deutsche Grammophon. Dann hast du dich mit 51 Jahren selbstständig gemacht, deine eigene Künstleragentur gegründet. Und anders als in allen anderen Podcasts habe ich jetzt spezifische Thesen, Fragen vorbereitet, mit denen ich dich einfach so ein bisschen konfrontieren möchte, die, glaube ich, du ja sehr, sehr, sehr gut aus all der Erfahrung, die du hast, beantworten kannst. Wollen wir mit These 1 starten?
Darf ich nur mal eben ganz kurz noch sagen?
Erzähl.
Nach der Grammophon war ich ja noch beim Southwark Center in London.
War das nicht parallel
auch? Nee, das war, ist schon ein großer Job. Also ich war Chief Executive des Southwark Centers, dazu gehört Royal Festival Hall, Queen Elizabeth Hall, Hayward Gallery und so weiter. Also das war auch nochmal eine relativ anspruchsvolle Aufgabe. Und ich habe diese Orchester, und was das Wichtigste, was ich in meinem Leben gemacht habe, nämlich mich um diese Orchester Junge Deutsche Philharmonie und die daraus hervorgegangenen Ensembles, Ensemble Modern, Deutsche Kammerphilharmonie und so weiter zu kümmern. Die habe ich also nicht nur als Geschäftsführer geleitet, sondern ich habe sie ja gegründet mit den Musikern zusammen.
Ja.
Und das wiederum war möglich, weil ich Geiger, Konzertmeister und Sprecher vom Bundesjugendorchester war. Ja. Ohne das kann man das eigentlich alles gar nicht verstehen.
Also aus dem ohne entstand das. Ne?
Ja. Diese Erfahrung im Bundesjugendorchester, die hat das alles angestoßen, was danach gekommen ist.
Verstanden. Du hast aber, wenn wir jetzt schon dabei sind, keinen typischen musikalischen Hintergrund, auch keinen, sag ich mal, wirtschaftlichen Hintergrund, sondern du hast Philosophie studiert und Mathematik. Das ist richtig.
Mathematik habe ich studiert, aber ich habe vor allem Linguistik und Sprachphilosophie studiert. Das war ein bisschen ein Schmalspurstudium, was aber trotzdem also für mich sehr wichtig war. Und ich habe da auch eine kleine Karriere an der Universität gemacht, war Mitglied des großen Senats und Fachschaftsvertreter und so weiter. Aber das stimmt, ich habe es nicht studiert, aber ich habe während meines gesamten Studiums immer noch jeden Tag 2 Stunden Geige geübt. Und ich hatte einen fantastischen Geigenlehrer. Mhm. Also das war schon so quasi professionell.
Verstehe. Starten wir mit den Thesen. Das Erste, was ich vorbereitet habe, heißt, welche realistischen Erwartungen dürfen heute junge Künstlerinnen und Künstler an ihre Karriere haben?
Ja, ich glaube, es ist sehr schwierig, diese Frage so allgemein zu beantworten, weil das sich natürlich für jeden ganz anders darstellt. Und die Leute kommen mit unterschiedlichen Voraussetzungen an. Also sagen wir mal, wenn jemand ein Instrumentalist ist, ich hätte es vielleicht zum Konzertmeister eines mittelgroßen Orchesters, so eines A-Orchesters oder vielleicht eines B-Orchesters geschafft. Ja. Heutzutage sicher nicht mehr, aber damals waren die Geiger noch nicht so gut, wie sie heute sind. Und und mein Ziel wäre gewesen, Solist zu werden, und das war außer Reichweite. Deswegen kam das für mich nicht in Frage, Geiger zu werden. Mhm. Ja. Aber das ist halt sehr unterschiedlich, was die Leute anstreben. Es gibt sicherlich Leute, die sich darin sehr wohlfühlen, wenn sie als Geiger in einem Ensemble mitspielen dürfen und dort sozusagen aufgehen in dieser Gemeinschaft. Und für die ist das genau angemessen. Mhm. Also so ganz allgemein kann man diese Frage nicht beantworten.
Mhm. Du hast in einem Interview gesagt, junge Solisten brauchen eigentlich reiche Eltern. Was steckt da dahinter?
Naja, also heutzutage, um wirklich als Solist zu reüssieren, muss man halt idealerweise jedenfalls sehr schnell Karriere machen.
Ja.
Und dazu braucht man alle möglichen Dinge. Man braucht, wenn man Geiger ist, würde man mal ein sehr gutes Instrument brauchen. Das muss man dann auch noch versichern. Dann muss man natürlich
für alle, die sich nicht auskennen, was kostet so eine Geige? Was gibt es da für Abstufungen?
Naja, alles bis zu mehrere Millionen. Hm. Und man kann natürlich auch eine sehr gute neue Geige für, ich weiß ehrlich gesagt die heutigen Preise gar nicht mehr so genau, aber ich schätze mal 30.000, 40.000 Euro, dafür kann man auch schon eine sehr gute Geige bekommen. Mhm. Aber wenn man ein altes Instrument hat, ne, also eine Stradivari oder eine Guarneri oder sowas, das sind dann schon Millionenbeträge, die muss man natürlich nicht unbedingt kaufen. Aber selbst wenn man sie zur Verfügung gestellt bekommt, dann muss sie zumindest versichert werden und so weiter. Also da sind erstmal Kosten. So, dann muss man ja reisen, dann muss man sehr guten Unterricht bezahlen können eventuell. Man muss an Masterclasses teilnehmen und so weiter. So, jetzt gibt's natürlich die Förderungen für sehr gute Leute. Dann bezahlt es jemand anders. Aber wenn man diesen Weg also ohne Förderung gehen will, dann braucht man halt eine Familie, die das finanziert, denke ich mir. Außerdem, sagen wir mal so, der familiäre Hintergrund spielt natürlich bei Musikern sowieso eine Rolle, denn damit man jetzt als Geiger oder als Pianist stundenlang während seiner Schulzeit üben kann, braucht man ja irgendwie ein einigermaßen vernünftiges Verhältnis zu seinen Eltern. Ja? Also man muss sich da wohlfühlen zu Hause, sonst wird man das gar nicht machen können. Ja. Also diese Förderung von zu Hause ist eigentlich für viele Musiker von Anfang an irgendwie eine Voraussetzung. Es gibt sehr wenige, die das ohne schaffen. Und und dann, wenn man dann, sagen wir mal, einen Wettbewerb gewonnen hat oder sowas, und dann kriegt man vielleicht immer noch die erste Förderung, damit man jetzt die ersten Konzerte machen kann, aber dann muss man halt investieren in PR. Das kostet auch ein paar hundert Euro im Monat, die man da wieder ausgeben muss. Und dieser ganze Lebensstil, den man hat als Solist, wo man dann ja auch reisen muss, um mit anderen Leuten zusammenzuspielen und so weiter, ist nicht so ohne. Und die Honorare, die man da am Anfang bekommt, die sind jetzt nicht so überragend.
Ja.
Also es ist nicht so, dass man davon jetzt mal locker einen üppigen Lebensstil finanzieren kann.
Auch hier, ne, die Frage für die Leute, die da nicht so nah dran sind, was ist denn so eine niedrige Abendgage im Klassiksegment? Ist das unter 500 Euro, ist das unter 1000 Euro pro Person? Wo würdest du da die Grenze so aus dem Bauch ziehen?
Es ist wirklich sehr unterschiedlich. Also es gibt natürlich viele Konzerte, die man umsonst gibt. Man wird irgendwo eingeladen zu einem Konzert und das ist dann so prestigeträchtig, dass man denkt, ja, das mache ich. Ja. Und dafür zahlt einem jemand die Reisekosten und bringt einen im Hotel unter und lädt einen anschließend zum Abendessen ein. Ja. Und lädt wichtige Leute ein, die einen hören. Also das ist gar nicht mal so ungewöhnlich, dass man umsonst spielt. Und auf der anderen Seite, gut, wenn man jetzt als Solist mit Orchester spielt, dann werden die in der Regel einen irgendwie halbwegs vernünftig bezahlen. Aber das können eventuell dann nur 1500 Euro sein. Und hoffentlich zahlen sie dann noch die Reise- und Hotelkosten zusätzlich. Aber es ist nicht unbedingt immer der Fall. Ja. Also ja, das ist es ist nicht so, dass man da jetzt von Anfang an irgendwie einen luxuriösen Lebensstil da man finanzieren kann mit diesem mit dieser Tätigkeit.
Absolut. Ist der Orchesterweg der Lehrbeauftragtenweg der sicherere?
Also Lehrbeauftragte werden ja nun ganz schlecht bezahlt an Hochschulen. Die kriegen irgendwie, ich weiß nicht, weiß jetzt nicht, wie viel es ist, aber sagen wir 30, 40 Euro pro Stunde oder sowas. Aber natürlich, wenn man eine Professur hat, dann ist man natürlich abgesichert.
Ja.
Und wenn man eine Professur hat an einer Hochschule, die einem entsprechende Freiheiten gibt, dann kann man daneben natürlich eine Solistenkarriere verfolgen. Das sehr viele Eindruck. Solisten.
Viele so, ne?
Sehr viele Solisten haben eine Professur. Ja. Also auch deswegen, weil sie irgendetwas für die Alterssicherung brauchen, schon deswegen. Und natürlich auch, weil es immer wieder Phasen gibt, wo sie nicht so viel zu tun haben und wo sie dann aber sich mit ihrem Instrument beschäftigen. Und letzten Endes, man lernt ja auch was.
Ja.
Von den Studenten, man setzt sich mit dem Metier auseinander. Also das ist schon eine sehr sinnvolle Kombination.
Ich fand das eine spannende Aussage. Ich habe das in dem Fun-Magazin, hat mir die Julia, da hinten sitzt sie, zugeschickt, gelesen und dachte mir, stimmt eigentlich. Ne? Also auch die Personen in meinem Umfeld, die solistisch Karriere gemacht haben, da waren die Eltern sehr dahinter, haben die da hingefahren, überall, ne? Über Deutschland raus hingefahren zu Wettbewerben, zu Meisterkursen, viel, viel Geld investiert. Ich meine, das kostet dann natürlich schon mal ein paar tausend Euro im Monat, die man irgendwo haben muss, ne? Die man erstmal auf den Tisch legen muss. Gibt es nicht super viele junge Künstlerinnen und Künstler, die da auch runterfallen, die dann in den Hochschulen sitzen und irgendwie ja da nicht so rauskommen, nicht die Möglichkeit haben und dann irgendwie so in dem System gefangen bleiben?
Ja, es gibt ganz viele, die werden dann hinterher Klavierlehrer oder singen im Chor oder sowas, was ja auch sehr schön sein kann.
Ja.
Aber also
Muss dieser, man wirklich dazu sagen, ne? Also gar nicht, das sind ja auch sehr wichtige Schlüsselstellen.
Natürlich, die aber diese, ja. die, sagen wir mal, dieser Traum, dass man jetzt ja. Solist wird oder sowas, das sind halt nur ganz, ganz wenige Leute, die das am Ende schaffen. Mhm. Und die sind eigentlich dann auf dieses Leben in der Regel nicht richtig vorbereitet, weil ein Element, was wir jetzt schon gesagt haben, ist, die leben also in der Regel in einem harmonischen Elternhaus, werden da gefördert, dann werden sie von ihren Lehrern gefördert, dann werden sie von ihren Professoren gefördert, dann gibt es irgendwie Preise und Stiftungen, die sie unterstützen und sie kriegen Masterclasses und so weiter. Und so, wenn das alles dann mal vorbei ist und sie sind dann jetzt irgendwie, also sie machen die ersten Schritte in das Berufsleben, ja. dann sind sie eigentlich allein.
Ja.
Ja. Und wissen eigentlich gar nicht, wie das funktioniert. So, dann erwarten sie sich, dass ein Manager jetzt alle diese Funktionen übernimmt. Aber man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, für einen Manager ist das zunächst mal gar nicht lukrativ, für einen jungen Künstler zu arbeiten, weil der lebt ja von der Provision, die da gezahlt wird. Und bei diesen niedrigen Honoraren, da kann er sich das von dieser Provision noch nicht mal erlauben, zu den Konzerten zu fahren und da sein Hotelzimmer zu bezahlen. Ja. Also das ist schon ein Riesenproblem, dass diese Leute vorbereitet sind schon auf das Musikmachen, bestens. Sie sind ausgebildet an ihrem Instrument. Sie sind hoffentlich auch darauf vorbereitet, Kammermusik zu machen und mit Orchester zu spielen. Sondern bei Pianisten ist das schon nicht immer gegeben. Die werden häufig nur solistisch ausgebildet und wissen eigentlich gar nicht, wie das geht, unter einem Dirigenten zu spielen. Aber wenn sie dann irgendwie in den Beruf eintreten, dann sind sie auf diese Situation normalerweise nicht wirklich gut vorbereitet. Das ist eins der großen Probleme.
Letztens im Podcast mit einer anderen Agentur, mit dem Arnold Zimmenauer vom Impresario Zimmenauer, haben wir gesprochen und er meinte, dass die Aufnahme von Künstlern in der Agentur eigentlich nur Zufall sei. Also natürlich muss man präsent sein, aber so viele Variablen sind unkontrollierbar. Das wäre die nächste These. Ne? Ich habe niedergeschrieben, ist die Aufnahme in eine Künstleragentur beeinflussbarer Zufall? Was würdest du dazu sagen?
Ja, also da gibt es jetzt unterschiedliche Agenturen, die unterschiedlich arbeiten. Arnold ist natürlich ein sehr geschätzter Kollege, aber das ist ein bisschen anderes Modell. Das ist wirklich inhabergeführt. Er trifft da alle Entscheidungen und das ist bei uns so ein bisschen anders. Also wir machen das kollektiv, wir machen das gemeinsam und wenn man dann zu 20 Leuten da ist und davon sind 8 Manager, dann verteilt man natürlich diese Aufgaben des Scoutings ein bisschen. Da sind viele Leute dran beteiligt an diesem Entscheidungsprozess und jetzt einfach so Zufall, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Also wir schauen uns schon jede Bewerbung an. Und wir gehen allen diesen Dingen nach und wir laden die Leute dann ein und reden mit denen und manchmal gucken wir uns Leute jahrelang an, bevor wir sie dann unter Vertrag nehmen. Mhm. Also es ist aber, ich würde mal sagen, es ist ein längerer Prozess. Es ist jetzt nicht so, dass jemand uns schreibt und jetzt schickt seine, Empfehlungsschreiben von seinem Lehrer und von den Masterclasses, die er gemacht hat und die ersten Kritiken und vielleicht noch ein Video und so weiter. Und dann sagen wir begeistert so, jetzt nehmen wir dich unter den Vertrag. So ist es nicht. Sondern gucken wir uns das an, wie der live im Konzert auftritt. Wir führen Gespräche mit dem. Und dann gucken wir es uns nochmal an in einem anderen Kontext. Und so nach, das ist so ein Kennenlernprozess, ja.
Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, der Punkt ist, dass so viel gutes Talent am Markt ist, dass so die Aussage verstanden werden muss. Es sind irgendwie alle super und die Agentur tut sich total schwer, da irgendwie ne, eine Entscheidung zu treffen und Co. Und dann letztlich, es ist so eine Frage der, wie viel Touchpoints hat man mit so einer Person? Dann kommt eins zum anderen und plötzlich ist sie bei dem Wettbewerb, man nimmt sie hier wahr und so. Also, dass man gar nicht mehr wegen der guten Leistung nur alleine zwingend ne, sozusagen jemanden aufnimmt, sondern ja einfach, ne, weil es der Zufall so ein bisschen ergeben hat ne, und dass das Potenzial aber am Markt sowieso so hoch ist.
Aber ich glaube, das ist sowieso ein bisschen eine falsche Vorstellung, dass wir jetzt die Leute deswegen nehmen, weil sie so tolle Musiker sind.
Ja.
Also das ist natürlich eine sehr wichtige Voraussetzung dafür, dass wir mit ihnen arbeiten können. Aber leider gehören dann auch noch ganz andere Dinge dazu. Dazu gehören kommunikative Fähigkeiten vor allem. Also denn diese Leute müssen nicht nur mit dem Publikum kommunizieren, sondern sie müssen auch mit ihren Mitmusikern kommunizieren. Ein Instrumentalist muss mit Dirigenten kommunizieren und natürlich auch mit Veranstaltern. Und dazu gehört Repertoirekenntnis, dazu gehört die Fähigkeit auch zu reden über das, was man da tut, das Leuten zu erklären, vielleicht auch mal zu moderieren, ein Konzert. Also jeder hat da natürlich andere Fähigkeiten. Aber ich würde mal sagen, das Allerwichtigste dafür, dass wir jemanden aufnehmen, ist, dass er etwas sehr Besonderes darstellt. Er muss sich unterscheiden von anderen. Also wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich bin der beste Geiger der Welt, dann interessiert uns das eigentlich überhaupt gar nicht. Weil dieses Argument können wir eigentlich überhaupt gar nicht gebrauchen. Ja, es gibt so viele tolle Geiger, dass das schon vermessen wäre zu sagen, ich bin der Beste oder der ist der Beste. Sondern es geht darum, dass er irgendwas ganz Besonderes macht und dass man, wenn man dieses Repertoire aufführen möchte, wenn man ein Konzert dieses Typs geben will, wenn man jemanden möchte, der nicht nur gut spielen, sondern auch darüber reden kann und so weiter, dann muss man diesen Menschen engagieren. Ja, und das muss irgendwie zwingend sein. Und das ist schon etwas, was wir uns sehr genau angucken. Natürlich aus der Sicht des Musikers ist es vielleicht ein bisschen Zufall, in welche Agentur er jetzt kommt. Das liegt auch ein bisschen daran, wo er lebt und wo er bisher unterwegs war und wen er so trifft, was ihm empfohlen wird und so weiter. Ne? Ja.
Will man nicht als Agentur, wenn man rein ökonomisch draufblickt, an die Personen in der Branche ran, die die höchsten Gagen haben? Das wäre ja eigentlich die Logik des Ganzen.
Ja, man muss aber jetzt mal realistisch sagen, wir verdienen leider sowieso nicht so viel Geld. Und deswegen ist das Geld relativ unwichtig für uns. Also ich will jetzt natürlich, wir setzen uns alle halbe Jahr zusammen und budgetieren und überlegen und ziehen natürlich auch mal Konsequenzen, wenn es irgendwie Probleme gibt und versuchen das zu optimieren. Aber tagtäglich sind es andere Kriterien, nach denen wir uns ausrichten. Also die Leute, die bei uns im Büro arbeiten, und das würde ich jetzt mal generell in unserer Branche sagen, auch die Leute, die als Veranstalter irgendwo fungieren oder die Leute, die irgendwo bei Orchestern arbeiten, die tun das in der Regel aus Liebe zur Musik. Ja. Ja, und die sind einfach unglaublich glücklich, wenn sie im Konzert sitzen und wenn sie wissen, ich habe dabei mitgewirkt, dass das jetzt zustande kommt. Und das ist die Befriedigung, die sie dabei haben. Und natürlich, man muss irgendwie überleben. Aber deswegen, also ich glaube, wir schauen uns in erster Linie mal an, ob jemand interessant ist. Natürlich, er muss technisch sehr gut sein, er muss musikalisch irgendwie sehr gut ausgebildet sein und so weiter. Aber dann muss er irgendwie auch noch interessant sein. Und dann trauen wir uns zu, dass wir dann auch vernünftige Honorare für ihn erzielen werden.
Hm. Haben Sie das Gefühl, Ihre Kollegen gehen da anders vor?
Weiß ich nicht. Also es gibt so Agenturen, so die großen Agenturen, denen bleibt ja auch gar nichts anderes übrig. Die signen einfach alle. Also ich meine alle, die irgendwie was drauf haben. Zum Beispiel alle Preisträger von Wettbewerben, die man kriegen kann, die werden alle gesigned. Und dann guckt man mal, wie sich das entwickelt und dann trennt man sich halt wieder. Hm. Aber das ist jetzt nicht so unser ist jetzt nicht so unser Ansatz.
Verstehe. Ich will so ein bisschen darauf hinaus, was euch am Ende differenziert. Ne? Denn wenn man jetzt von außen auf die Agenturbranche guckt, natürlich gibt es die Differenzierung, sage ich mal, in der Ausrichtung. Manche sind eher positioniert für größere Besetzungen, kleinere Besetzungen, Streicher, Streichquartette, ne, und so weiter. Aber dennoch, was würdest du sagen, was differenziert Carsten Witt am Ende? Gibt es so dieses eine Merkmal? Ich habe es nicht gefunden in der Recherche. Was würdest du sagen, differenziert?
Ja, interessant, dass du das sagst, weil wir denken natürlich, dass wir was ganz Besonderes sind, so wie jeder das von sich denkt. Gemein, aber du denkst das von dir sicher auch. Nein. Zunächst mal muss man zugeben, dass es ein Standardservice ist, den wir da den Künstlern geben. Und alle Agenturen auf der Welt arbeiten so ähnlich. Ja. Ja, also wir versuchen, Konzerte für die Leute aufzutreiben. Wir versuchen, möglichst gute Bedingungen für sie zu vereinbaren. Wir betreuen sie dann. Wir versuchen, ihnen ein Umfeld zu schaffen, in dem sie blühen können und indem sie möglichst gut spielen können. Und darüber hinaus entwickelt sich, und ich glaube, das ist natürlich auch bei allen Agenturen so ähnlich, wenn es gut geht, entwickelt sich so eine freundschaftliche Beziehung auch zu diesen Künstlern. Ne? Das ist schon ein bisschen so wie Family. Man lebt zusammen irgendwie tagtäglich. Man ist ja tagtäglich im Kontakt mit den Leuten. Ja? Also ist eine sehr, sehr enge Beziehung. Und Das ist natürlich klar, das hängt sehr von dem jeweiligen Künstler ab, was wir da tun im Einzelnen, ob wir jetzt seine Reisen organisieren oder ob er das selber macht, ob wir dafür sorgen müssen, dass er die Noten zugeschickt bekommt oder ob er sich selber darum kümmert und so weiter und so weiter. Was uns unterscheidet, ist zunächst mal, dass wir nur General Management machen. Das ist, glaube ich, gibt es kaum eine andere Agentur, die das so macht. Mhm. Die meisten haben eine Mischung aus lokaler Vertretung und General Management.
Mhm. Also für alle, die es nicht wissen, General Management bedeutet quasi global verwaltet ihr mehr oder weniger alle Tätigkeiten des Künstlers. Ne?
Ja, das heißt nicht, dass jemand nicht vielleicht eine lokale Vertretung irgendwo da noch hat, sagen wir in Japan oder in Amerika oder vielleicht sogar in Spanien oder in Italien, weil das dann bei kleineren Veranstaltern schon eine Rolle spielt, dass man da irgendwie lokal verwurzelt ist und dass man die Sprache spricht und so weiter. Also die Leute haben eventuell ein lokales Management. Wir koordinieren dann für diese Künstler, die wir im Generalmanagement haben, auch diese lokalen Managements. Ja. Kümmern uns im Zweifel darum, dass es eins gibt, ja, finden die für die Leute. Generalmanagement bedeutet umfassende Verantwortung für ihre gesamte künstlerische Tätigkeit. Und das heißt also, im Zweifel vertreten wir sie, wie du sagst, weltweit direkt. Und das ist dann auch einer der Gründe, weswegen wir inzwischen so groß sind. Also wir sind ja so eine mittlere Größe. Wir sind nicht so groß wie unsere englischen Kollegen, die irgendwie 60, 80, weiß nicht wie viele Mitarbeiter haben, sondern wir haben 20 Mitarbeiter. Aber wir sind eben auch nicht so klein wie die meisten deutschen Agenturen, die jetzt in erster Linie lokale Vertretung machen. Mhm. Ja. Also General Management
ist. Aber wie viele Künstler, muss man vielleicht auch dazu sagen, habt ihr im Roster?
Ja, gar nicht so viel. Es sind rund 80 Künstler. Okay. Und wir sind
also
20
Künstler. Vier Künstler pro Mitarbeiter.
Also. Ja, mhm. Also das sieht man, dass da eine sehr intensive Beschäftigung mit jedem Künstler stattfindet. Ja. Das andere ist, dass wir alle Genres machen. Es ist auch vielleicht nicht so, dass jedes Agentur das macht. Und wir machen auch Touring und wir kümmern uns auch um Produktion bestimmter Projekte. Wir organisieren zum Beispiel ein Festival in jedem Herbst in Berlin, Voices, was dem Thema Immigration gewidmet ist. Also wir sind auch Veranstalter. Mhm. Und also dieses breite Spektrum ist wichtig. Ja. Dann kümmern wir uns anders als die meisten anderen Agenturen auch um Komponisten. Also wir haben genauso viele Komponisten unter Vertrag wie Dirigenten, also etwas über 20 Dirigenten und etwas über 20 Komponisten. Und ja, das ist so ein bisschen Zufall, weil ich halt mal Ensemble Modern gegründet habe und die organisiert und weil ich in meiner Zeit in Wien Modern gemacht habe und so hatte ich Verbindung zu vielen Komponisten und deswegen sind dann eigentlich gleich sehr viele prominente Komponisten auch zu uns gekommen, ja. Josh Ligeti, Hans-Werner Henze und so weiter. Das war sozusagen der Bereich, in dem wir als erstes so richtige Stars auch hatten.
Wie vermarktet man Komponisten? Also versucht man dann neue Werke in Auftrag zu geben?
Ja. Genau. Also die Arbeitsteilung mit den Verlagen ist, die Verlage kümmern sich um die Vergangenheit, um das Repertoire. Mhm. Die versuchen, Wiederaufführung zu erwirken und wir kümmern uns um die Zukunft. Das Engagement, um das wir uns bei einem Komponisten kümmern, ist eben der Auftrag, der Kompositionsauftrag. Und das, weiß nicht, dritte oder vierte, was uns, glaube ich, unterscheidet von anderen Agenturen, ist, dass wir auch unsere eigene Academy haben, in der wir uns jetzt um Künstler kümmern, die wir nicht unbedingt vertreten, sondern die wir befähigen, sich selber zu managen. Mhm. Also das war so die Beobachtung, dass Sie gesehen haben, es gibt so viele Leute, die sich bei uns bewerben, wir können die nicht alle unter Vertrag nehmen. Viele sind darauf angewiesen, sich selber zu managen, aber haben nicht die Voraussetzungen. Und diese Lücke, von der ich vorhin schon gesprochen habe, die in der Ausbildung besteht, zu schließen, das tun wir also. Da machen wir Kurse, so einwöchige Kurse. Und das macht sehr viel Spaß. Mhm. Das ist auch so eine Möglichkeit, um unsere Mitarbeiter als Team nochmal zu nutzen, deren Kompetenzen, deren Erfahrungen. Und versuchen wir, Künstlern zu helfen. Mhm.
Weißt du, das Mitwichtigste in der Branche finde ich, dass man die unterschiedlichen Akteure versteht, ja, auch ökonomisch verstehen kann, um einen gewissen Erfolgskurs zu fahren. Und ich meine, du hast eigentlich alle Akteure selbst einmal inne gehabt, ja. Du kennst die Perspektive des Veranstalters, du kennst die Perspektive des Labels und du kennst die Perspektive, die plötzlich mit denen arbeitet, ja, in umgekehrter Perspektive. Was gibt's denn so Sachen, wo du sagst, Mensch, das nimmst du wahr bei vielen Künstlerinnen und Künstlern, die mit dir arbeiten wollen würden, die aufgenommen werden zu euch? Das fehlt denen so ein bisschen vom Bewusstsein. Was würdest du gerne so an diese junge Generation Künstler herantragen?
Also ich glaube, dass es tatsächlich ein großes Problem ist im Zeitalter von Internet, wo alle Informationen, die uns erreichen, erstmal gleichwertig sind, da tatsächlich irgendwie eine begründete Auswahl zu treffen und einen eigenen Standpunkt einzunehmen und so weiter. Aber ich glaube, das ist das Allerwichtigste, einen eigenen Standpunkt zu entwickeln, eine eigene Haltung zu entwickeln und sich zu unterscheiden von anderen Menschen. Es gibt halt wahnsinnig viele Leute, die in diesem Ausbildungsmodus drin bleiben, der bedeutet, ich muss gut sein, ich muss möglichst perfekt sein, ich muss die Ansprüche der anderen erfüllen. Ja, aber wir bewegen uns in eine Ökonomie, wo es nicht darum geht, nur eine Nachfrage zu befriedigen, sondern wir müssen eigentlich ein neues Angebot schaffen. Ja, das ist Kunst. Mit einer künstlerischen Tätigkeit muss man ein neues Angebot schaffen, mit dem man dann ein neues Publikum sich erschafft. Und das ist dann eine ganz andere Qualität als einfach nur gut sein.
Absolut. Worauf legt denn Publikum heute vielleicht Wert, wo es früher irgendwie nicht so darauf Wert gelegt hat? Gibt es da einen Unterschied?
Ja, das denkt man immer, dass das jetzt Kommunikation heutzutage wichtiger ist, dass das Visuelle wichtiger ist und so weiter. Das war schon immer so. Also ich muss sagen, das habe ich im Konzerthaus gelernt. Wir haben ja im Konzerthaus 300 Konzerte durchgeführt in Wien, 30 Abo-Reihen und 10 Festivals. Und unter diesen Abo-Reihen hatten wir Residenzserien und wir hatten Genreserien. Also ich habe da sehr viel Erfahrung gesammelt mit worauf das Publikum reagiert. Ja. Und was ich verstanden habe damals ist, Menschen interessieren sich für Menschen. Die interessieren sich tatsächlich für diesen Menschen auf der Bühne, der mit ihnen kommuniziert. Und das ist, glaube ich, den vielen Musikern gar nicht so klar, dass es nicht jetzt um sie als Instrumentalisten, als Interpreten nur geht, sondern es geht tatsächlich darum, dass sie sich authentisch dem Publikum zeigen und ja etwas von sich auch preisgeben. Und das war jedenfalls diese Erfahrung, dass Musiker, die vielleicht gar nicht so gut waren, ja, ja, also technisch so gut waren wie andere, nicht so virtuos waren, aber die authentisch rüberkamen und kommunizieren konnten, dass die genauso erfolgreich waren wie also die besten Virtuosen. Ja.
Der Satz Escape Competition Through Authenticity geht mir da durch den Kopf. Im Endeffekt zielt er darauf ab, in Zeiten des Internets, wo ja alles irgendwie kopierbarer wird, ersetzbarer wird, ja, man eigentlich nur noch wirklich ja maximal durch maximale Authentizität irgendwo herausragen kann, ne, herausstechen kann, sonst wird man kopierbar. Das deckt sich ja sehr mit dem, was du sagst. Finde ich sehr spannend. Wird jetzt auch nochmal spannend in Zeiten von AI, ne, wie da so der ganze Internetsektor und Co. sich weiterentwickelt. Ich bin ja immer sehr positiv, was die Entwicklung angeht. Warum? Weil ich mir denke, wir gewinnen eigentlich alle mehr Zeit dadurch und mehr Zeit können wir allokieren in Freizeit, in Dinge, die uns interessieren. Und ich glaube, dass vielleicht auch nochmal da der Kultursektor einen Aufschwung bekommt.
Wie denkst du das? Ja, das wäre mein Traum. Ja. Ich möchte gerne in 20 Jahren leben oder in 30 Jahren leben, wenn wir aus diesem Baby-Age dieser neuen Technologien raus sind und wenn das alles funktioniert. Ja. Bisher ist es leider nicht der Fall. Das stimmt. Ich habe im Jahr 1983 mit Junge Deutsche Philharmonie, Ensemble Modern, Deutsche Kammerphilharmonie und noch ein paar anderen Ensembles 600 Projekttage organisiert im Jahr. 150 Konzerte weltweit. Keine Subventionen. Die Musiker alle verstreut irgendwo in Deutschland und irgendwo musste ich dann diese Probenphasen organisieren. Irgendwo musste ich das Geld auftreiben. Also das waren dann, sagen wir, 30 Projekte oder sowas. Ja. So, wir waren 3 Leute im Büro. Davon war ich einer. Ich war 180 Tage verreist in dem Jahr, daran erinnere ich mich. Und das war damals möglich. Ja? Heutzutage hat die Junge Deutsche Philharmonie 5 Mitarbeiter und die organisieren 80 Tage im Jahr. Und warum? Weil die Kommunikation so aufwendig geworden ist. Weil man mit jedem Einzelnen sowohl Veranstalter als auch Musiker, alle, die damit zu tun haben, Manager und so weiter, halt auf allen Kanälen die ganze Zeit bis zum letzten Moment kommuniziert. Hm. Ja. Früher haben wir im Sommer irgendwie einen Rundbrief rausgeschickt und alle Noten, alle Zeitpläne. Und wenn wir dann im September unsere Arbeitsphase haben, dann waren alle da, ja, alle. Niemand abgesagt oder sowas. Heutzutage, bis zum letzten Moment weiß man nicht, ob die Leute wirklich kommen. Mhm. Also die Technologie, der technologische Fortschritt, den wir genommen haben, der wird eingesetzt nur im Interesse der Individuen, die versuchen, irgendwie mehr Flexibilität zu gewinnen, mehr Optionen und sich immer später zu entscheiden, was sie dann wirklich machen. Und das macht aber leider unsere Arbeit unfassbar aufwendig. Aber das mit AI wird das vielleicht alles mal ganz einfach. Nur leider sind wir noch nicht so
auf
weit.
Auf Konsumentenseite manche, aber total valide. Also das stimmt so ein bisschen, dieses Phänomen, gibt es nicht noch eine bessere Alternative? Mhm. Ist das die richtige Entscheidung?
Ne? Genau.
Das wird verlangt, absolut. Hatten wir auch im Vorgespräch den Punkt, erinnere ich mich, wo du früher erzählt hast, da hat uns einer irgendwie gut gefallen in Wien und dann haben wir den halt wieder eingeladen das Jahr darauf. Ne? Und dann irgendwie gab es da nicht so, entweder gefällt oder nicht gefällt, das war das Entscheidungskriterium.
Ja, ja gut, das ist natürlich immer noch so.
Ja, Social Media Reichweite, ne, was bringt der mit? Also das sind auch, glaube ich, treibende Kräfte, oder?
Ja. Ja, damals hat man sich erkundigt, wie erfolgreich der an anderen Orten war. Man hat die Pressekritik, man hat gesehen, wie die Presse reagiert hat und so weiter. Also man hat natürlich auch schon darauf geachtet, welche Resonanz jemand hat. Ne? Das war schon immer ein Kriterium dafür, ob man jemanden, also eines der Kriterien, ob man jemanden einlädt. Also gut, ich hatte als Veranstalter in Wien im Konzerthaus mit diesem Monopol, was das Konzerthaus da neben dem Musikverein hat in der Stadt, hatten wir halt ein riesiges Vertrauen bei dem Musikpublikum der Stadt. Und da haben wir das geschafft, dass die Leute zu uns kamen, einfach deswegen, weil es ein Konzerthaus war und es wird schon gut sein. Ja? Ja. Also das ist natürlich der Traum, dass ein Veranstalter das schafft. Und das ist jetzt auch nicht ich, der das geschafft habe, sondern da war vor mir Alexander Pereira und davor Hans Landesmann und nach mir kam Christoph Lieben, der jetzt die Elbphilharmonie macht. Also es war so eine Folge von sehr erfolgreichen Generalsekretären, wie das damals hieß, die das entwickelt haben. Und das hat dann irgendwie zu einem sehr, sehr großen, sehr treuen Publikum geführt. Ja. Und letzten Endes ist das etwas, was heutzutage ein bisschen im Bewusstsein der Veranstalter verloren gegangen ist, dass man halt um sein Projekt eine Community bauen muss. Ja, ob man das jetzt Abonnement nennt oder Club oder wie auch immer. Aber man muss auf jeden Fall eine Community schaffen darum herum. Und in dem Moment, wo man jetzt jede Veranstaltung einzeln irgendwie betrachtet und dann riesige Marketing-Summen ausgibt dafür, um dann da jeweils ein Publikum zu akquirieren, das ist natürlich also viel ineffizienter und ist auch gar nicht, kann auch niemals diese Erfolge zeitigen, wie eine langfristige Publikumsarbeit.
Ja. Was habt ihr mit dem Publikum damals gemacht? Ihr habt Abo-Reihen verkauft, habt ihr darüber hinaus da Events veranstaltet, irgendwie so eine Art Förderer-Event einmal im Jahr, exklusiv, wo man irgendwie so ein bisschen die Leute mit Kohle reinkriegt. Also wie seid ihr das angegangen?
Okay, also das ist jetzt eine lange Geschichte. Also meine Philosophie damals, oder ich würde sagen unsere, weil das war ja schon bei meinem Vorgänger Alexander Pereira nicht anders, war, wir machen Marketing durch unsere Veranstaltung. Also mein Marketingbudget war null. Mhm. Ich habe natürlich die Leute informiert über die Veranstaltung, was man heute über das Internet ja noch viel bequemer machen kann, aber damals haben wir so Monatsprogramme verschickt und so weiter und die haben wir finanziert mit der Werbung. Mhm. Also das heißt, da war null eigenes Geld drin, das Geld floss nur in die Veranstaltung. Das heißt, die Philosophie war, wir machen ein Publikum, wir machen Konzerte, damit kreieren wir ein Publikum und diese Leute werden wiederkommen, weil sie das so toll finden. Ja. Mhm. Und also das war mal das Wichtigste. Das Wichtigste war, erfolgreiche Veranstaltungen durchzuführen, durch die man ein Publikum an sich bindet. Und wie schafft man das, dass die sich gebunden fühlen, indem man die unterschiedlichsten Bedürfnisse abdeckt? Also wir hatten ein sehr differenziertes Programm, jeweils mit bestimmten Reihen, alte Musik, neue Musik, Kammermusik, Orchester und so weiter und so weiter. Ja, ein Filmmusikfestival jedes Jahr, ein das Festival Wien Modern und ein alter Musikfestival Resonanzen, was wir angefangen haben. Also wir haben ein sehr verlässliches Angebot geschaffen für dieses Publikum. Naja, und dann haben wir natürlich diese Konzerte als ein Gesamterlebnis angesehen, was wir dem Besucher verschaffen. Und das haben wir konsequent jedes Jahr verbessert. Mhm. Also dann haben wir halt irgendwie uns ein Jahr um das Catering gekümmert. Ein anderes Jahr haben wir die Kasse verbessert, irgendwie viel mehr Leute an der Kasse, längere Öffnungszeiten. Dann haben wir die Parkplatzsituation verbessert. Dann haben wir unsere Tickets auch zu Fahrkarten für die Wiener Verkehrsbetriebe gemacht, ja, und so weiter. Jedes Jahr irgendeine sehr sichtbare Maßnahme, um dem Publikum zu zeigen, wir sind ein dynamischer Betrieb. Wir arbeiten daran, das immer besser zu machen für euch. Ja, das war sehr wichtig.
Sehr spannend. Das fehlt vielen Veranstaltern heute noch. Also in München, gut, aber ich bin auch mit dem Andreas Schessel, ganz toller Veranstalter, im Gespräch. Und man ist natürlich auch oft einfach abhängig, ne, von der Stadt. Man hat wenig, kann wenig machen. Ich meine, das sind alles staatliche Institutionen, die großen, viele der großen Konzerthäuser und Co. Und man hat nicht so viel Möglichkeiten, da viel selbst zu gestalten, ne? Dann ist der Veranstalter wieder jemand anders und nicht die Location selber, ne? Also eigentlich können nur die staatlichen Institutionen alles lenken und steuern, aber da gehen dann die Dinge doch nicht so
schnell, wie man sich wünscht. Ja? Also München ist natürlich eine spezielle Stadt, weil, oder sagen wir mal, ganz Bayern ist sehr speziell. Wenn man mal drüber nachdenkt, es gibt in Bayern kein Ensemble für neue Musik, kein Ensemble für alte Musik, kein Festival für neue Musik, kein Festival für alte Musik, was man irgendwie international wahrnimmt.
Also Tage alte Musik Regensburg, nee, aber es ist zu klein, sagst du.
Ja, okay, ja, irgendwas gibt es natürlich.
Haben wir immer gesungen mit den
Domspassen. Ja, es ist okay, ich sage nicht, lokal gibt es, es ist ein unglaublich reiches Musikleben, das will ich jetzt gar nicht sagen. Absolut, ja. Aber es gibt sehr, sehr wenig es gibt aber natürlich die Bayerische Staatsoper und den Bayerischen Rundfunk und es gibt natürlich super Orchester, super Opernhäuser. Also die staatlichen Subventionen fließen ausschließlich in diese Institutionen, ja. So, und jetzt gibt es aber auch kein Konzerthaus in dem Sinne, dass es ein Haus gibt, was selber veranstaltet, ja. Wie das Konzerthaus in Wien oder Musikverein oder Kölner Philharmonie oder Alte Oper oder Elbphilharmonie und so weiter. So, und deswegen gibt es in München zum Beispiel, gibt es eben immer noch diese Freiräume für private Veranstalter, die dort mieten, die Häuser, und dort dann ihre Programme anbieten. Und ich meine, was der Schessel da entwickelt hat, ist unglaublich.
Ist Wahnsinn, ja.
Aber das muss man natürlich sagen, das ist jetzt relativ neu. Der hat natürlich jetzt die Möglichkeit auch mit zu spielen, sozusagen mit seinen unterschiedlichen Publika und die auch ein bisschen zu lenken. Ja. Es ist eher ungewöhnlich für private Veranstalter. Also wenn wir jetzt mal so ein paar Jahre zurückdenken, da gab es da Concerto Winterstein und Hörtnagel und so weiter. Und die haben dann so ihre Orchesterreihe gehabt und ihre Kammermusikreihe gehabt. Und vielleicht hatten sie noch eine Solistenreihe. Also, und das war's dann, ja. Mhm. Und die haben sozusagen Grundbedürfnisse der Konzertbesucher befriedigt. Mhm. Aber eben nicht diese vielen Spezialitäten, die es auch noch gibt daneben. Ja. Und jede Stadt ist da so ein bisschen anders zum Glück noch, wie sie funktioniert.
Und viele Modelle, wie du sagst, ne, würden auch gar nicht in anderen Städten funktionieren. Das muss man immer dazu sagen.
Wichtig ist vielleicht nur zu sagen, das war für mich das Tolle. Ich hatte ja meine eigenen Orchester gegründet. Und dann kam ich nach Wien ans Konzerthaus, kannte diese Stadt gar nicht, aber irgendwie wurde ich da gewählt zum Generalsekretär und hatte auch noch nie veranstaltet in meinem Leben. Also ich habe da unglaublich viel gelernt. Ja. Aber das Tolle war mir auch nicht so klar vorher, das war halt ein privates Haus. Also das war keine Stadt, die Konzerthaus und Musikverein sind beides private Organisationen.
Heute noch, ne?
Noch heute. Ja, absolut. Wir hatten 10% Subventionen, 90% Eigeneinnahmen, ja. Beziehungsweise, 15% Projekteinnahmen. Also für bestimmte Festivals und so weiter haben wir Geld akquiriert. Aber 75% waren Eigeneinnahmen, nämlich Mieteinnahmen und Karteneinnahmen. Ja, das ist natürlich unglaublich gesund. Ja, es gibt sehr, sehr wenig Institutionen, die das so schaffen. In Amsterdam das Concertgebouw, in Aber später zum Beispiel South Bank Center, merkwürdigerweise in einem Umfeld, wo die Orchester überhaupt nicht subventioniert sind, 60% der Einnahmen des South Bank Centers waren Subventionen. Mhm.
Das war dann sozusagen das, was ihr darüber gebracht habt, ne, nach England. Kann man sagen, ihr habt einen Konzertsaal aufgebaut? Ist das so die richtige Definition mit dem South
Bank Center? Naja, nee. Also das Konzert, das South Bank Center ist das Gegenteil. Das ist ein bürokratischer Betrieb. Ja. Das gehörte mal der Stadt, die Royal Festival Hall, und dann die Hayward Gallery gehörte dem Arts Council. Und dann wurde das gemerged. Hat was mit der politischen Situation in London zu tun, mhm. und zu einer Institution gemacht, aber das blieb halt irgendwo eine Bürokratie. Mhm. Und ich habe das immer so von an Wien denken, da habe ich immer gedacht, okay, South Bank Center ist so ähnlich wie Wiener Staatsoper. Mhm. Und die Orchester in London, die arbeiten als private Institutionen, so mhm. wie Ensemble Modern und Deutsche Kammerphilharmonie. Die gehören den Musikern und sind zu einem geringen Teil subventioniert und müssen selber verdienen ihr Geld. Und Musikverein und Konzerthaus sind eben auch private Organisationen. Die sind irgendwann mal gegründet worden. Das ist sehr interessant, das zu sehen. Konzerthaus wurde 1913 gegründet, gebaut auch, mit privatem Geld gebaut, von 150 Orchester- und Chorvereinigungen, die es mhm. in Wien gab. Also die haben das für sich gebaut. Und diese Leute, die das damals gebaut haben, die waren die Musiker, die waren die Manager, die waren die Bauherren, die haben das geschaffen.
Kann man das so ein bisschen aus einer Hand, ne? Gehen wir den Schritt weiter in deiner Karriere. Warum danach dann Label? Also ist ja dann doch wieder eine ganz andere Welt. Jetzt muss man sagen, damals sah auch das Geschäftsmodell eines Labels, glaube ich, noch ganz anders aus als heute. Was war der Grund, zu Grammophon zu wechseln für dich? Der Reiz der Aufgabe vielleicht?
Ja, das war sozusagen die Rückkehr in die internationale Welt. Mhm. Also ich habe ja gesagt, ich war 1983 schon, so Wiener Konzert, das begann dann 91. Also schon 8 Jahre vorher war ich 180 Tage im Jahr verreist. Mhm. Und ich war international unterwegs. Mhm. Und wenn du da im Konzerthaus sitzt, in Wien, dann sitzt du da Tag für Tag von morgens bis abends. Das ging los morgens um 9, 8:50, 8:45 manchmal. Und um 7:30 habe ich meinen Schreibtisch verlassen, bin ins Konzerthaus gegangen, habe den Künstler begrüßt. Um 7:30 begann das Konzert. Im ersten Teil des Konzerts habe ich mir auf dem Programmheft aufgeschrieben, was mir alles jetzt einfiel, was ich noch nicht gemacht habe am Tag. Im zweiten Teil des Konzerts, wenn ich erfahren hatte, wer mit zum Essen geht, habe ich die Tischordnung für das Abendessen notiert. Und danach bin ich mit den Künstlern essen gegangen und dann habe ich an dem Programm gearbeitet, weil nur nach den Konzerten hatte man Zeit, über Programme nachzudenken. Am Tag hatte man einen ganz normalen Job, um so ein Haus zu leiten. Ja. Und wenn man das jetzt 5 Jahre gemacht hat oder 6, von morgens bis abends, jeden Tag, also man kommt dann so um 1 nach Hause nach dem Essen mit den Künstlern, 7 Tage die Woche, also da ist man nach einiger Zeit hin.
Verstehe.
Und das waren wir alle, also Landesmann, Pereira, ich, wir waren alle nach 5 Jahren durch damit.
Okay.
Und dann war für mich diese internationale Welt war interessant. Und das war natürlich ein super Job, in dem man unglaublich viele Möglichkeiten auch hatte, ne? Ja. Der Gestaltung.
Erzähl mal so ein bisschen, was ich mich frage, wie verdienen eigentlich Labels heute ihr Geld? Was sind die Haupteinkommensströme von Labels?
Das weiß ich nicht mehr. Die Leute sagen, Streaming ist jetzt
inzwischen. Ja, das bezweifle ich.
Ja, aber die behaupten das, dass es so lukrativ ist. Also ist wohl so.
Ich glaube, es gibt keinen anderen Markt, in dem die Zahlungsbereitschaft im Digitalen so gering ist wie im Klassikmarkt. Ich glaube, die Klassikbranche ist einfach, findet real statt.
Ja, also ich war ja damals, als ich zur Deutschen Grammophon kam, das darf ich ja jetzt ruhig sagen, nach so vielen Jahren, da war die in den roten Zahlen, die Firma. Ja, und meine Aufgabe war, die zu sanieren. Und das habe ich also. Es hat so etwa 2 Wochen gedauert, bis ich verstanden habe, dass es mit Musikrecht wenig zu tun hat, was ich hier mache. Das war natürlich auch ein bisschen eine Enttäuschung, aber ich habe mich dann dieser Aufgabe gestellt und habe die Firma saniert. Es war ziemlich hart, ja. Also ich habe ein Drittel des Personals abgebaut. Ich habe outgesourced das Recording Center. Ich habe sämtliche Verträge mit allen Exklusivkünstlern persönlich neu verhandelt. Also es war schon ein Knochenjob, war aber dann sehr erfolgreich und deswegen natürlich für mich irgendwie auch toll. Wir haben dann 100 Jahre Deutsche Grammophon gefeiert. Das war irgendwie auch sehr schön. Aber ich war schon damals der Meinung, eigentlich könnte man das alles vergemeinnützigen. Mhm. Das Problem ist, dass in Deutschland, das ist eine speziell deutsche Geschichte, die Verwertung von Musik nicht als gemeinnützig gilt. Also das heißt, eine gemeinnützige Organisation, ein e.V., eine Stiftung, die kann Geld ausgeben, um Konzerte zu veranstalten, ja, um Künstler zu fördern und all das. Aber nicht, um eine Aufnahme zu machen. Das ist Verwertung und das ist per se kommerziell. Das ist eine sehr wichtige Geschichte. Also in dem Moment, wo ein Verein, der sich um Musik kümmert, eine CD produziert, dann wird da ein wirtschaftlicher Betrieb plötzlich draus, der auch dann anders abgerechnet werden muss und wo die Dinge anders versteuert werden müssen und so weiter. Also das ist schon ein großes Problem. Wir haben diese Illusion, dass das alles jetzt kommerziell ist. Natürlich, der Punkt ist ja der, die Grenzen zwischen Klassik und Pop sind ja fließend. Und natürlich wird mit Pop Geld verdient, weil das sind ja Millionen Umsätze, die gemacht werden. Und natürlich kann man auch in der Klassik ab und zu mal Hits produzieren. Ja, haben wir damals auch gemusst, um zu überleben. Und insofern, in dem Moment, wo Klassik zum Pop wird, das heißt, wo es keine Kunst mehr ist, wo man kein neues Angebot mehr schafft, sondern eine existierende Nachfrage befriedigt, da kann man natürlich damit Geld verdienen. Da ist es ein Konsumgut wie andere Konsumgüter und da kann man damit Geld verdienen. Und noch dazu ist es natürlich so, dass es ja Objekte sind, die da gekauft werden, noch. Aber jetzt werden ja auch wieder LPs hergestellt, also Vinyl gibt es ja jetzt wieder. Also es gibt auch Sehnsucht nach dem Objekt. Und und damit kann man natürlich auch Geld verdienen.
Weißt du was, in meiner jungen Naivität muss ich da vielleicht auch einfach mal widersprechen. Ich glaube, es ist auch valide zu sagen, wenn man was Musikalisches hört und einfach es für gut befindet, dass das reicht. Ich glaube, dass sich Klassik so ein bisschen verheddert hat in dem sehr hohen intellektuellen Anspruch, in dem immer wieder was Neues finden. Das ist sicherlich gut und entwickelt weiter, aber am Ende hören viele Menschen Musik, um ein schönes Erlebnis zu haben. Klar. Die interpretieren da nicht so viel rein. Ne? Deswegen wird da auch vielleicht mehr Geld verdient, weil es mehr Menschen gibt, die so ticken.
Aber das meine ich, das wird wie ein Konsumgut eben behandelt, wird ja auch eingesetzt zur Stimmungskontrolle. Ja. Also am erfolgreichsten waren schon zu meiner Zeit die Compilations, Klassik zum Yoga und Klassik zum Einschlafen und was es so alles gibt. Ja. Das waren jetzt nicht Produkte, die wir uns selber gekümmert hatten, aber die mit denen sehr viel Geld verdient wurde, immer schon.
Ja. Ja, spannend. Danach hast du dich entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen. Du warst 51, als du dann die Künstleragentur gegründet hast. Jetzt frage ich mal ganz frech, war so ein bisschen die Intention, ich habe ein super Netzwerk in der Branche, das Geschäft werde ich wahrscheinlich sehr leicht aufbauen können. War das was dir im Kopf hing, als du gegründet hast?
Also man muss jetzt mal sagen, diese Dinge passieren alle nicht so strategisch. Ja. Das hat erst mal 2 Jahre gedauert, nachdem ich beim Southbank Center weg war, bis ich dann diese Entscheidung getroffen habe. Das war zum Teil auch ein bisschen Zwang, ja. Ich meine, ich war unvermittelbar. Ich war überbezahlt und überqualifiziert. Und das gab jetzt nicht so viele Leute, die sich da für mich interessiert haben. Ja das war wirklich nicht so einfach. Und dann hatte ich aber das Angebot, ein Opernhaus zu leiten als Intendant. Und das hat mich sehr interessiert, weil da hätte ich mal was gelernt, weil ich habe noch nie mit Oper so richtig zu tun. Ja. Weiß gar nicht, ob ich mir das am Ende zugetraut hätte. Ja, heute wäre ich da sehr vorsichtig. Aber damals habe ich gedacht, wäre doch toll. Und und dann habe ich aber festgestellt, dass man als Intendant eines Opernhauses gar nicht die volle Verantwortung hat. Da gibt es dann einen Geschäftsführer, der hat eigentlich die eigentliche Verantwortung, weil der kümmert sich um das Geld und das Personal und die Technik und weiß der Himmel. Und dann habe ich Zweifel bekommen, ob also ich als Manager in dieser Position richtig bin. Ja. ich habe einfach Konflikte da vorhergesehen und wollte mich da nicht reinbegeben. Und ich hatte natürlich außerdem die Erfahrung in London in einer sehr politischen Position, wo ich an ein völlig inkompetentes Board berichten musste und wo ich eigentlich als Politiker ganz anders hätte mich aufstellen müssen, was ich aber irgendwie nicht getan habe. Ja, ich habe mich immer mehr so als Künstler gesehen und das war für mich wichtiger, ja. Und das war aber für diese Position im Grunde genommen das Falsche. Und dann habe ich gedacht, nee, also ich muss wieder meine eigene Firma machen. Und dann war eigentlich meine Absicht, gar nicht eine Künstleragentur zu gründen, sondern eine Firma, die in erster Linie berät Veranstalter in allen möglichen Dingen. Ich hatte ja sehr viel Erfahrung. Ich kann ja auch Leute beraten, wenn es um den Bau neuer Häuser geht.
Das hatte ich gesehen, ne? Da zum Beispiel für München hast du mit meiner Studie mitgewirkt und Co. Also man findet sehr viel Beratungsleistung vor 2015, vor 2020.
Ne? Genau. Irgendwann haben die Leute halt vergessen, dass ich diese Kompetenz habe, dann wird man nicht mehr so gefragt. Aber ja, weil wir jetzt als Künstleragentur so profiliert sind, das ist eben sehr interessant, das zu sehen, wie eine bestimmte Entwicklung, die man nimmt, dann sozusagen Rückwirkungen hat auf die Spielräume, die man noch hat. Ja? Und also am Anfang ging es mir darum, zu beraten, Projekte zu organisieren, für die die Häuser vielleicht gar nicht so die Zeit haben, komplexe Projekte für die zu entwickeln und dann eben auch Tourneen zu machen und dann in dem Zusammenhang sich auch um Künstler zu kümmern. Und und dann ist daraus eine Künstleragentur geworden. Und das macht ja auch wahnsinnig viel Spaß. Wir machen das offensichtlich nicht so schlecht. Also das sind aber so Dinge, die hat man nicht unbedingt so geplant. Ja?
Verstehe.
Also ich habe zum Beispiel ja auch die Junge Deutsche Philharmonie gegründet, damals um die Orchester zu revolutionieren. Es ging uns darum, dass die Orchester zu demokratisieren. Wir wollten, dass die Leute wirklich eine Möglichkeit haben, sich zu verwirklichen in diesen Orchester, dass sie alle Formen von Ensemblespiel machen, dass sie mitreden über was da passiert und so weiter. Also es ist ja ein komplett demokratisches Orchester. Und konsequenterweise gehören jetzt Ensemble Modern und Deutsche Kammerphilharmonie auch den Musikern selbst.
Ja.
Ich habe niemals gedacht, dass wir damit die Freelance-Szene in Deutschland begründen würden. Aber genau das haben wir getan. Alle diese Ensembles, nicht nur Ensemble Moderne Deutsche Kammerphilharmonie, auch Freiburger Barockorchester, Ensemble Resonanz, sind aus der Jungen Deutschen Philharmonie hervorgegangen. Andere Ensembles sind dann wieder aus denen hervorgegangen. Also man kann schon sagen, die Freelance-Szene in Deutschland ist jedenfalls weitgehend, ja, aus der Jungen Deutschen Philharmonie hervorgegangen, hat etwas zu tun mit dem Ethos, mit dem wir dieses Orchester damals angefangen haben, nämlich wir machen selbst unsere
Selbstbestimmtheit.
Dinge. Selbstbestimmtheit. Und das kann man natürlich im Zweifelsfall als Freelancer noch anders als Angestellter. Ja? Ja. Aber das war nie meine Absicht. Ja? Mhm. Das ist einfach das Ergebnis dieser Arbeit gewesen.
Mhm. Zurück zur Künstleragentur. In vielen Interviews habe ich von dir gelesen, dass du das Modell Künstleragentur auch so ein bisschen befristet siehst. Wie nachhaltig ist das Modell Künstleragentur?
Naja, ich würde sagen, die Kommunikation verändert sich halt. Und vor allem ist sie sehr viel direkter geworden über die Zeit. Also heutzutage hat halt jeder Veranstalter die Möglichkeit, direkt mit unseren, aber auch mit allen anderen Künstlern zu kommunizieren auf allen möglichen Kanälen. Ja, ja. Im Zweifelsfall über Facebook oder sowas kann er ganz direkt.
Macht man jetzt gar nicht mehr Instagram und eher
ja,
so LinkedIn.
Egal. Ja, eine bestimmte Generation von Leuten ist immer noch auf Facebook unterwegs. Du wirst es nicht glauben.
Also
du natürlich nicht, ist klar. Aber so ab 40 aufwärts sind die Leute immer noch.
Ist so Facebook deine Plattform, wo du die meiste Digitalzeit verbringst?
Nee, ehrlich gesagt, ich bin überhaupt nicht auf diesen Plattformen, weil wenn ich das machen würde, das sind ja allein Tausende von Leuten aus der Jungen Deutschen Philharmonie und so weiter, mit denen ich dann verbunden wäre. Ich würde gar nichts anderes mehr machen, als mit diesen Leuten zu kommunizieren. Dafür habe ich keine Zeit. Ja, das ist schade vielleicht. Eines Tages, wenn ich pensioniert werde ich vielleicht mal mit diesen Leuten auf.
Dann
auf Instagram, weil das, das ist dann die traditionsreiche Plattform, auf der die Alten noch unterwegs sein werden. Ja, aber im Moment bin ich noch nicht so weit. Jedenfalls die Veranstalter haben die Möglichkeit, sehr direkt mit unseren Künstlern in Kontakt zu kommen. Mhm. Und das war früher nicht so. Also noch als wir angefangen haben vor 20 Jahren, war die Maßgabe, alle Kommunikation läuft über uns. wenn Leute mit euch reden wollen, dann verweist sie an uns, wir machen das für euch. Ja. Ja? Und das ist aber ja nicht mehr so. Mhm. Und damit ist natürlich die Bedeutung von den Künstleragenturen hat sich verwandelt, gewandelt. Ich will damit nicht sagen, dass nicht große Künstler immer irgendwie einen Dienstleister brauchen, der ihr Leben organisiert und der ihre Verträge verhandelt und so weiter und so weiter. Das wird man sicherlich weiterhin brauchen. Und insofern gibt es eine Funktion für uns, keine Frage. Aber sagen wir mal so, diese Grundfunktion, die wir früher hatten, also sagen wir mal, als ich am Konzerthaus saß damals, wo es noch kein Internet gab oder jedenfalls noch, Internet. Ich glaube, so E-Mail ging so gerade los. Aber wir haben jedenfalls noch nicht gegoogelt und dergleichen. Da hatten wir nicht diesen Anspruch, dass wir wussten, was wir da einladen. Ja, konnten wir gar nicht haben. Jede Einladung war ein Abenteuer. Jemand kam und wir sahen, wie der ist. Und wie gesagt, wenn der gut war, wurde er wieder eingeladen. Wenn nicht, dann eben nicht. Und das passierte eben sehr häufig auf der Basis von, oder eigentlich immer auf der Basis von Empfehlungen. So, die wichtigsten Empfehlungen waren für mich Künstler. Also Heinz Holliger hat zum Beispiel für mich eine ganz große Rolle gespielt. Das war nicht nur für mich, für viele Veranstalter in dieser Zeit. Das war einer, der immer erzählte von morgens bis abends, über was er alles gesehen hatte und wen er alles gehört hatte und wie toll der und der ist und so weiter. Oder ja, und Dirigenten natürlich vor allem, mit denen man redete, die rumkamen und einem über Solisten erzählten. Kollegen, mit denen man sprach, auch damals schon, aber nicht so viel. Es waren vor allem die Leute, die zu uns ans Haus kamen, mit denen wir dann geredet haben. Ja. Und da waren eben auch, haben die Manager eine große Rolle gespielt. Weil das waren die Leute, die ständig auf Reisen waren, die wussten, was in der Welt los war und einen über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufen hielten. Ja. Ja? Und das ist ja heute ganz anders. Absolut. Jeder hat alle Informationen verfügbar übers Internet. Da ist er nicht mehr auf uns angewiesen.
Aber ich glaube schon, so die Agenturen von außen bringen halt dieses Netzwerk mit. Ne? Ihr seid verbunden mit den Veranstaltern. Das ist ja das, ne, was man...
Ja, zum Glück. Ja. Spielen wir noch eine Rolle. Aber wir müssen es trotzdem, muss man sagen, wir sind halt nur ein Faktor unter vielen.
Ich habe noch keinen zweiten Agenten gehört, der das so sagt wie du. Also das
gut, sind eigentlich alle sehr... Meine Kolleginnen würden das vielleicht auch nicht so gut finden, wenn ich das sage. Aber ich bin halt in meinem Leben, habe ich halt auch andere Funktionen gehabt. Ja. Jetzt muss man auch sagen, ich habe auch in meiner Zeit, zum Beispiel in der Jungdeutschen Philharmonie und der Modernen Deutschen Kammerphilharmonie, habe ich ein einziges Mal mit einer Agentur zusammengearbeitet und die habe ich dann nach 2 Wochen wieder entauftragt, weil es nicht funktionierte. Und ansonsten habe ich Agenturen nur in Italien, in Amerika, ich weiß nicht, in Asien oder sowas gehabt. Also in so entfernten Regionen, wo ich selber nicht hinreisen konnte. Ansonsten habe ich immer alles selber gemacht. Also, und so arbeiten ja auch heutzutage die meisten Orchester. Das heißt, im Orchesterbereich kann man das schon studieren, wie die Entwicklung ist. Früher haben diese ganzen Orchestertourneen alle über Konzertdirektion Schmid stattgefunden und später dann auch über unsere englischen Kollegen, die dann hier Orchestertourneen veranstaltet haben. Ja, und natürlich haben auch ein paar kleinere Agenturen ab und zu mal eine Tournee gemacht. Aber heutzutage machen die Orchester das alle selbst in Europa. Ja, die europäischen Orchester sind nicht mehr darauf angewiesen, in Europa Managements zu haben. Die können das selber. Und das gilt halt für Musiker in gewissem Maße auch. Ja, also es ist ja vollkommen klar, ein Musiker, der im Jahr 100 Konzerte gibt, der die ganze Zeit irgendwo beschäftigt ist mit der Vorbereitung auf seine Auftritte, der hat natürlich überhaupt keine Zeit, sich darum zu kümmern. Der braucht jemanden, der das macht. Ja, ist ja vollkommen klar. Also insofern, werden wir immer eine Rolle spielen.
Soll nicht zu pessimistisch klingen, dennoch die Frage, wie viel Existenzängste stecken in der Klassikbranche?
Also Existenzängste sind, glaube ich, mit dem menschlichen Dasein eng verbunden. Und die einen haben mehr Existenzängste, die anderen weniger. Und natürlich haben auch Künstler Existenzängste und Manager haben Existenzängste. Ja, man muss jetzt sagen, wir als Manager, das kann man schon sagen, das ist eine sehr riskante Existenz, die wir da haben. Ja, mhm. Wir haben es ja in Corona gesehen, was passieren kann. Ich habe es auch schon in SARS erlebt. Damals haben wir ein großes Projekt gehabt in Asien, was dann nicht stattgefunden hat. Also da gibt's, wir leben einfach mit sehr, sehr großen Risiken. Und man muss hier mal klar sein, wir arbeiten, sagen wir mal, 1, 2, 3 Jahre im Vorhinein planen wir. Ja. Das heißt, wenn wir einen neuen Künstler aufnehmen, dann arbeiten wir erstmal 1, 2 Jahre umsonst, bis dann Provisionen fließen an uns zurück. Ja. Ja? So, und die fließen aber nur dann, wenn das auch wirklich stattfindet. Also wenn der Künstler krank wird oder wenn der Veranstalter seine Subventionsgeber verliert und deswegen jetzt absagt, das Konzert und so weiter und es aus irgendeinem Grunde nicht stattfindet. Manchmal finden ja auch Opernaufführungen nicht statt, weil der Regisseur ausfällt oder sowas, ja. Mhm. Dann haben wir keine Einnahmen. Dann haben wir umsonst gearbeitet an dieser Sache. Also das kann einem natürlich schon manchmal so ein bisschen schlaflose Nächte bereiten, aber ich denke mal, das sind jeder Unternehmer hat ab und zu auch Existenzängste und muss sich halt immer wieder mit seinem Geschäftsmodell beschäftigen und der Grundsituation beschäftigen, um dann grundlegende Entscheidungen darüber zu treffen, wie er in Zukunft agieren will.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht hält ja genau das auch die Qualität am Leben, ne? Dass man immer wieder versucht, neue Wege zu gehen, sich neu zu finden, sich weiterzuentwickeln. Absolut. Ich hatte nur den Punkt, denn heute, das ist ja schon der zweite Podcast, den wir aufnehmen, habe ich mit einem jungen Ensemble, die sind 25, gesprochen und ich habe mich interessiert, welche Kommunikation herrscht da so an den Hochschulen, welche Stimmung, ne? Wie sind so die Leute drauf? Haben die Angst vor ihrem Berufsleben? Sind die sehr positiv? Sind die sehr optimistisch? Sind die vielleicht naiv? Weiß man nicht, ja? Und deswegen auch so ein bisschen die Frage, welche Stimmung du gerade generell in der Branche wahrnimmst. Wird jetzt wahrscheinlich nicht zu positiv sein, zumal wir jetzt hier in Berlin sind und hier natürlich jetzt auch gerade irgendwie das ganze Thema Subventionskürzung und so kommt. Was ist so dennoch dein Big Picture auf die Branche?
Also jetzt, ich rede jetzt nicht über mich, ja, sondern ich rede jetzt über das, was ich so wahrnehme. Ja. Dann habe ich schon das Gefühl, dass es so eine Endzeitstimmung ist. Echt? Also das würde ich schon recht krass formulieren. Also ja, womit sind wir konfrontiert? Jedenfalls hier in Europa. Mhm. Ja, hier in Europa. Als Management sind wir zum Glück nicht nur in Europa unterwegs. Wir sind ja auch in Asien unterwegs, wo neue Konzerthäuser, neue Orchester gegründet werden, wo es einen unglaublich prosperierenden Klassikbetrieb sind wir und in Lateinamerika und so weiter. Es gibt ja viele Gegenden in der Welt, wo das überhaupt erst so richtig losgeht. Aber hier in Europa haben wir halt Subventionskürzungen, Schließungen von Orchestern und Probleme der Rundfunkanstalten, Probleme der Labels, Probleme der Verlage und all diese Probleme, die diese haben, die ja zum Teil jetzt nicht daran, diese Probleme liegen alle nicht daran, dass die Menschen sich nicht mehr für Klassikmusik interessieren würden. Ne? Überhaupt nicht. Die Menschen sind genauso interessiert an klassischer Musik wie immer. Also insofern, der Markt ist da. Ja. Aber die Technologie hat sich verändert und es gibt halt für die Verlage nicht mehr diese Geheimwissenschaft der Notenherstellung und für die Labels nicht mehr die Geheimwissenschaft des Plattenproduzierens, ja, oder überhaupt Aufnahmeherstellens. Das ist halt alles irgendwie sehr einfach geworden und für alle Leute verfügbar. Und also deswegen, es fallen so Institutionen weg, die früher diesen Betrieb, sagen wir, bestimmt haben. Und damit fällt natürlich so ein bisschen Orientierung weg. Und damit gibt es einfach bei den Leuten, die dort arbeiten, gibt es jetzt sehr viel Ängste. Mhm. Und die verbreiten sich natürlich dann in der Branche. Mhm. Und es gibt Orchesterschließungen, es gibt Zusammenlegungen von Orchestern. Also, und das wird ja nun noch, das wissen wir ja alle, dass das eher mehr wird. Ja. Und darüber, dann ist natürlich für junge Künstler das Problem, dass es immer bessere Musiker gibt. Also es gibt immer mehr ganz tolle junge Künstler. Ja. Und das erleben sie natürlich auch an ihrer Hochschule, welche Konkurrenz da herrscht. Ja. Und also insofern ist es schon sinnvoll, sich breit aufzustellen auf der einen Seite, flexibel zu sein und auf der anderen Seite eben dafür zu sorgen, dass man wirklich was sehr Besonderes darstellt, damit man gebraucht wird.
Mhm. Es hören ja auch viele zu, ich meine, das Format, ne, Business of Classical Music, es hören viele zu, die über Geschäftsfelder in der Branche nachdenken, die sich für die Geschäftsfelder auch interessieren. Ich selbst bin Optimist und gucke immer gern, Mensch, was kann man machen, ja, und wo gibt's Möglichkeiten? Und ich glaube, da, das ist ja generell so ein bisschen auch das Zielklientel dieses Formats. Deshalb die Frage, was denkst du, welche Geschäftsmodelle sind denn aktuell im lukrativsten in der Branche? Wer profitiert denn gerade am meisten?
Naja, im Prinzip natürlich das Veranstalten. Also, bestes Beispiel wäre so drei Tenöre, ja. Also, nehmen wir mal irgendwie so eine Arena mit 20.000 Menschen. Drei Tenöre, okay, was brauchen noch ein Orchester und einen Dirigenten und eine Verstärkung. Also, ein paar Kosten gibt's schon. Aber nehmen wir an, die Leute zahlen im Schnitt 100 Euro. Das ist ja so im Pop nicht ungewöhnlich, ja.
Eher noch unteres Ende auch.
Ja, immer. Also ja. Sagen wir mal bescheiden. Ja. So, und das sind 20.000 Menschen, da kommen also 2 Millionen zusammen. Ja. So, wie viel gibt man jetzt für die drei Tenöre aus?
Wahrscheinlich was kriegst 100.000 du pro Mann, oder?
Ja, 100.000 vielleicht. Ja. Vielleicht, wenn die rausgekriegt haben, wie viel da der Veranstalter verdient, werden sie vielleicht 120 rauskriegen, ja. Oder? Aber irgendwo wird da die Grenze sein, weil der Veranstalter geht ja auch ein ganz großes Risiko ein. Ja, ja? Aber im Prinzip kann man unglaublich viel Geld damit verdienen, wenn man sowas macht.
Natürlich braucht man dafür aber die Venues, ne, das Format. Also drei Tenöre ist natürlich sowas, was gibt es heute eigentlich gar nicht mehr. Ne? So ein Format, fällt dir so ein
ja, aber das ist eben genau dieser
Large-Klassik-Modell
Punkt. Also ja. Das heißt,
das ist, so die
ist doch ein schöneres Beispiel. Ja. Das ist ja. Total kommerziell. Mhm. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt Kunst ist im anspruchsvollen Sinne. Es ist nicht irgendetwas Neues oder sowas. Aber es ist ja trotzdem etwas, was Massen von Menschen bewegt. Ja. Und wahnsinnig erfolgreich gewesen ist auf allen Ebenen. Da gibt auch die mediale Verwertung, kommt dann ja auch noch dazu. Ja. Also, und es hat eben diese Einmaligkeit gehabt, ja. Und also als Veranstalter muss man natürlich auch etwas Einmaliges kreieren. Ja. Und es braucht dann natürlich die Fähigkeit zu investieren. Also ohne das geht Veranstalten nicht. Das ist ja genau die gleiche Sache. Man muss dann das mit entsprechendem Vorlauf planen, weil diese Säle sind ja auch auf 1-2 Jahre ausgebucht mindestens. Man muss also sich ein Datum sichern. Und dann muss man eben ja, das alles finanzieren. Und dann sieht man, wie viele Leute da kommen und dann hat man hoffentlich Geld verdient. Ein bisschen
was. Absolut.
Also dieses Risiko ist halt bei uns immer gegeben, egal wer das macht. Ja. Aber wenn du mich fragst, wo kann man am meisten Geld verdienen, dann ist es heute sicherlich nicht mehr in der medialen Verwertung, sondern dann ist das vermutlich bei den Veranstaltern.
Ja. Okay. Abschließend würde ich das Ganze gern so ein bisschen mit ja, einer schönen, glaube ich, Frage beenden, nämlich was du das Schönste an deinem Beruf findest?
Im Konzert sitzen, unseren Künstlern hören, zuhören. Weißt du, das ist ja das Tolle, was man in unserem Beruf, dass man diese Möglichkeit hat, dass man das Produkt, um das man sich da bemüht den ganzen Tag, dass man das dann wirklich selber genießen kann. Mhm. Ja. Das habe ich zum Glück schon immer gehabt, in der Jungen Deutschen Philharmonie, im Ensemble Modern, im Konzerthaus und jetzt auch in diesem Job. Wir gehören halt zu diesem Backstage-Personal, was jeden Abend sich woanders trifft und immer wieder unglaublich tolle Erlebnisse hat. Und ich glaube, das ist der Grund, weswegen wir das machen. Egal in welcher Funktion, die Leute werden angetrieben durch diese Liebe zur Musik letzten Endes.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass wir das machen durften. Hut ab vor allem, was du aufgebaut hast. Also jemand wie ich, der jetzt da gerade noch komplett anfängt mit allem, der schaut da mit großer Hochachtung darauf. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Format und ich freue mich, bin, glaube ich, sehr optimistisch, dass der Podcast gut ankommen wird. Danke.
Danke, alles Gute.